BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns sind. Hilft man einer Dame eigentlich immer noch in den Mantel? Darf ich meine Gäste bitten zu gehen, wenn der Abend recht spät geworden ist? Wie schnell muss ich eigentlich auf eine E-Mail beantworten? Und wie isst man einen Burger, sodass es halbwegs okay aussieht? Ja, wir haben heute einen Mann zu Gast, der uns solche Fragen beantworten kann. Graf Clemens von Hoyers von der Knigge-Akademie. Ganz herzlich willkommen bei uns.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Frau Arne. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
So, und jetzt geht's schon los. Die erste Frage, wie wäre denn bitte die korrekte Anrede für Sie? Ich weiß es tatsächlich nicht.
Sie haben erstaunlicherweise direkt eine recht tradierte Variante gewählt, als Sie mich als Graf Clemens von Hoyers vorgestellt haben. Heutzutage gibt es ja keine Grafen mehr. Ja. Insofern nur noch Herren. Insofern müsste man sagen, Herr Graf von Hoyers. Das ist die juristisch einwandfreie Variante. Oder wenn man mich direkt anspricht und das Ganze tradiert halten möchte, gibt es auch noch das Graf Hoyers. Aber am liebsten ist mir ein Servus Clemens oder Guten Tag, Herr Hoyers.
Ja, ich habe bei einer, und darf ich das fragen, wenn ich das nicht weiß? Oder ist das schon so gegen?
Also ich halte das tatsächlich für sehr clever, weil es einerseits von Selbstbewusstsein zeugt. Andererseits zeigt es auch, ist es mir wichtig, dass ich Sie oder dich richtig anspreche. Und zuletzt, man möchte ja dann auch eben in der Zukunft wissen, wie geht's denn eigentlich korrekterweise?
Als ich volontiert habe, das war bei einer Zeitung und der Zeitungsverlag gehört zu einem Teil auch dem Fürsten von Waldburg-Zeil. Und der hat ab und zu, so einmal im Jahr, zweimal, weiß ich nicht, hat er quasi seine Zeitung besucht und auch Rundgang gemacht. Und da weiß ich noch, dass Volontärin, da hat man uns eingebläut, gesagt, wenn der kommt und er richtet das Wort, ihr richtet nicht das Wort an ihn, er fragt euch. Und wenn ihr antwortet mit Eure Durchlaucht.
Ja.
Ein Fürst ist Eure Durchlaucht.
Ein Fürst ist Durchlaucht, genau. Und dann gibt es bei den Grafen Hochwohlgeboren oder Erlaucht und sowas. Aber das ist schon alles brutal tradiert. Und ich bin da eher auf der Seite der Demokraten statt der Monarchen und sage, das hat alles nicht mehr so ganz Hand und Fuß.
Ist schon wieder eine Zeit lang her. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf die Sendung. Wir starten jetzt erstmal mit der Tiroler Wirtshausmusi in diese Stunde. Und dann würde ich vorschlagen, ganz aktuell schauen wir uns mal aus Ihrer Sicht gleich mal das Duell zwischen Scholz und Merz an. Wie haben die sich gestern behandelt? Waren die respektvoll? Sie haben eine Meinung dazu. Clemens Graf von Hoyers, der Vorsitzende der Deutschen Knigge-Gesellschaft und der Inhaber der Knigge-Akademie, wird uns heute Fragen rund um gutes Benehmen, gute Manieren beantworten. Vor allem werden wir uns, denke ich, sehr ausführlich darüber unterhalten, warum es wirklich von Vorteil ist, wenn man ein bisschen weiß, wie man mit Menschen höflich und respektvoll umgeht. Zum Thema höflich und respektvoll, wir haben nun gestern, denke ich, viele von uns haben das Duell der beiden von Friedrich Merz und Kanzler Scholz angeschaut im Fernsehen. Sie sind, haben Sie mir vorhin schon erzählt, auch von einer großen Zeitung gebeten worden, das aus Ihrer Sicht ein bisschen zu bewerten, wie die da miteinander umgegangen sind. Wie sind sie miteinander umgegangen? Was ist denn Ihr Fazit? Waren die höflich zueinander? Waren die respektvoll?
Also in meinen Augen können wir wirklich froh sein, dass wir hier ein ganz anderes Schauspiel erlebt haben als in den USA beispielsweise. Es gab keine Nebelkerzen, keinen Hass, keine Fake News und Co., sondern es sind sich hier zwei gut vorbereitete Kandidaten einander gegenübergestanden, die durchaus respektvoll auf den größten Teil dieser Talks, dieses Duells miteinander umgegangen sind. Aber es gibt in meinen Augen trotz allem hier und da noch Verbesserungspotenzial. Und das kann man dann eben ganz gut sezieren an den Begriffen Anstand, Ästhetik und Anschlussfähigkeit. Und wenn man jetzt mal auf so eine Nebensächlichkeit eingeht, den punkto Ästhetik, muss man sagen, dass Kanzler Scholz in meinen Augen eine andere Krawatte hätte tragen können. Es gab nämlich einen sogenannten Moiré-Effekt. Also es hat gar nichts mit der Krawatte selber zu tun.
Die
aber
Frauen schauen vor allen Dingen tatsächlich auf sowas.
Mhm. Ja, das mag sein, aber beide hatten einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd an und eine Krawatte dazu. Und jetzt war die eine Krawatte nicht besser oder schlechter als die andere. Aber durch die Struktur der Krawatte von Kanzler Scholz kam es eben zum sogenannten Moiré-Effekt. Das ist so ein wanderndes Flimmern auf dem heimischen Bildschirm. Und das lenkt natürlich von der Sache ab. Und wenn man jetzt sehr, sehr strenge Maßstäbe anlegt, dann könnte man natürlich auch den Kanzlerkandidaten der CDU dazu raten, eine andere Kragenform zu tragen. Aber da ist man schon brutal spitzfindig. Und das ist ja jetzt eher so eine Äußerlichkeit. Und es geht am Ende ja doch um den Umgang. Wie sind sie miteinander umgegangen? Und ich glaube, dass da tatsächlich Merz leichtes Spiel hatte. Zum einen, weil er in den Umfragen vorne lag und er in erster Linie keine Fehler machen durfte. Scholz musste sich hingegen kämpferisch zeigen. Und Merz hat sehr viele kleine Spitzen gesetzt gegen den gerade amtierenden Kanzler. Und Scholz war da ungleich direkter und hat Merz mal als doof bezeichnet oder seine Position als lächerlich. Das ist natürlich viel eher greifbar als diese diffusen Vorwürfe von Merz, der dann teilweise Scholz Realitätsferne vorgeworfen hat oder aber eben auch Untätigkeit. Und ja, so, aber alles in allem muss man sagen, es ging doch wirklich weitestgehend respektvoll zu.
Aber der Ton auch in unserer Politik ist natürlich enorm rau geworden. Ich meine, wir haben ja alle diese eine Woche im Bundestag verfolgt mit diesem Votum der Union mit der AfD, wo es so zur Sache ging. Die haben sich ja nur noch angeschrien. Ich glaube, es war Habeck, der gesagt hat, es war körperlich für ihn fast nicht mehr zu ertragen, was da abgelaufen ist. Was ist denn da passiert? Wie können wir uns denn das erklären, dass das so entgleist? Ich meine, Emotionen, okay, aber an sich geht es doch um Inhalte. Und ich habe eine Meinung, eine andere hat eine andere Meinung. Das kann ich ja blöd finden, aber ich muss es ihm doch vielleicht trotzdem zugestehen, dass er die andere Meinung hat, ohne dass ich ihn persönlich beleidige. Also was ist da passiert in unserer Gesellschaft?
Also man kann da ganz deutlich sagen, dass der Diskurs natürlich sehr stark zu unserer Demokratie dazugehört und Streit dann entsprechend die Attitüde ist. Aber es gibt einen wichtigen Grundsatz, den man gerade, glaube ich, verlernt. Der lautet sanft in der Art, aber hart in der Sache.
Ja.
Und man versucht hier gerade natürlich in den Extremen.
Fortiter
in re, ganz genau. Schönes lateinisches Sprichwort.
Ja.
Und man versucht gerade natürlich auch in den sehr linken oder vor allem auch in den sehr rechten Flügeln der demokratischen Parteienlandschaft oder auch nur halbdemokratischen Parteienlandschaft eben die Grenzen des Sagbaren immer weiter zu dehnen und fordert natürlich auch dadurch die Oppositionen oder den politischen Gegner dazu heraus, darauf Antworten zu finden. Und man ist nicht erst seit Corona recht dünnhäutig. Ich glaube, das ging bei uns los eben mit der ersten großen Flüchtlingswelle 2015, 2016. Und leider ebbt es seitdem nicht ab. Und ich meine jetzt gar nicht die Flüchtlingsströme, sondern eben der Ton und der Umgang miteinander. Und ja, da bekleckern sich die wenigsten mit Ruhm und ich würde mir wirklich wünschen, dass man auch in der Politik wieder lernt, jetzt nicht nur eben sanft in der Art zu sein, sondern auch wieder dazu zurückkommt, miteinander Interessen abzuwägen und nicht nur in Positionen zu verharren. Positionen sind nämlich weitestgehend unvereinbar, wohingegen Interessen miteinander eben austariert werden können. Ja? Also man findet da noch eher einen Konsens, als wenn man eben verharrt in seiner Position, die da lautet ja oder nein, doch schon, was weiß ich.
Also was mich persönlich stört heuer ist, dass ich das Gefühl habe, wir sind zu wenig am Inhalt. Es geht doch eigentlich um Inhalte und um Problemlösungen und es ist mir alles zu emotional aufgeladen. Wir haben, ich glaube auch, dass viele Wähler mit Emotionen wählen werden und das ist kein guter Rat, glaube ich.
Das haben natürlich Populisten verstanden, dass man Menschen viel leichter mobilisiert durch eine Emotion als durch tatsächlich Fakten, wenn man so möchte. Und das ist aber natürlich auch eine Gefahr für die Demokratie. Ja, also gestritten werden sollte immer eine Sache und am Ende entscheide ich mich auch für eine Faktenlage, was ich eigentlich wählen möchte und dann letztlich doch auch Interessen und Positionen. Aber die Emotion wiegt viel, viel stärker und ich muss mich nicht so sehr auseinandersetzen mit den Inhalten, was natürlich kognitiv wahnsinnig anspruchsvoll ist. Gerade heute, wo wir so viele unterschiedliche Themen haben, die uns beschäftigen. Das kann sein die Corona-Krise und die Auswüchse heute, dann die geopolitische Lage insgesamt, die Finanzlage, die Deindustrialisierung Deutschlands, die Zuströme von Einwanderern und Co. Es sind einfach wahnsinnig viele Themen. Und da ist man natürlich als Politiker, möchte ich fast behaupten, gut beraten, einfache Lösungen zu präsentieren, gerne auch emotionale, weil die sich leichter verfangen als jetzt eben eine ausdifferenzierte Meinung. Aber das ist nichts, was ich jetzt gutheiße, sondern im Gegenteil, das ist tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie.
War Trump der Sündenfall? Weil mit ihm ist ja wirklich der Ton ein anderer geworden, mit ihm auf einmal dieses einfach Fake News in den Raum zu stellen, also Sachen zu behaupten, die so nicht stimmen, das macht er ja nach wie vor, immer noch, täglich geradezu. Und er kam damit durch, er wurde sogar zum zweiten Mal gewählt. Und war das so ein bisschen ein Sündenfall? Da hat sich wirklich was bewegt? Oder geben wir ihm da zu viel Macht, wenn wir das so interpretieren?
Also Trump ist sicherlich, übrigens wie auch Putin selbst, ein recht cleverer Stratege, der es im Zweifel besser kann und weiß. Aber Trump hatte ja mit, ich meine, er heißt Steve Bannon, einen Berater, der diese Mechanismen von Propaganda sehr gut verstanden hat. Ja, und Trump ist ein Machtmensch und weiß, das dann auch zu instrumentalisieren, diese Propaganda, oder für sich zu nutzen, und nimmt dann eben in Kauf, dass er eben nicht mehr auf der Seite der Moral und des Anstandes steht, sondern eben ganz klar diskriminiert, große Teile der Bevölkerung Unwahrheiten erzählt. Und das hat natürlich überhaupt nichts mehr mit gutem Benehmen zu tun.
Kommen wir zu Ihrem Betätigungsfeld zurück. Sie haben ja gesagt, aufgrund der geopolitischen Lage und Veränderungen hat Ihr Geschäftsfeld, nämlich den Menschen zu erklären oder auch in Seminaren und Einzelberatungen, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, einfach den Menschen zu sagen, so geht's und so geht's auch, und das und das und das macht ihr bitte nicht, weil gerade wenn ihr beruflich auch erfolgreich sein wollt, hat es extrem zugenommen. Wie kommt's?
Ja, also ich denke, dass ich hier von größeren Megatrends profitiere im Augenblick. Es gibt so insgesamt 4 Gründe, die dafür sprechen, warum jetzt so das goldene Zeitalter des guten Benehmens anbrechen könnte, oder zumindest ich jetzt die nächsten 10 Jahre bessere und höhere Umsätze mache als jetzt noch vor 2020. Das liegt mitunter daran, dass, fangen wir mal mit der KI an, dass eine KI immer mehr Hard Skills wegrationalisiert. Also man muss nicht mehr die Bildbearbeitung beherrschen, man muss auch hier jetzt im Studio eben Ton und Co. nicht mehr beherrschen. Ja, das machen vieles KIs, also künstliche Intelligenzen. Aber dadurch werden natürlich Soft Skills oder speziell People Skills auch wichtiger. Und Knigge hat das Buch über den Umgang mit Menschen geschrieben und ist insofern auch die Antwort
also
darauf.
Freiherr von Knigge sozusagen, genau, der Urvater des Ganzen.
Insofern ist Knigge dann eben auch die Antwort auf KI, wenn man so möchte. Und dann gibt es viele weitere Gründe, unter anderem ist ja eng verbunden mit dem Thema Umgangsformen auch die Wertschätzung. Wie funktioniert Wertschätzung? Da gibt es bestimmte Mechanismen. Aber wichtig ist gerade mal zu erkennen, dass wir in einem sehr, sehr hektischen Arbeitsalltag leben. Und dann ist Wertschätzung natürlich ein sehr angenehmer Kontrapunkt. Und Unternehmen haben auch erkannt, dass schon seit 2009 10% all jener, die kündigen, deswegen kündigen, weil sie ein unhöfliches Arbeitsumfeld verlassen wollen. Und das ist natürlich jetzt auch ein ökonomischer Nutzen, den ich da bediene. Ich sorge dafür, dass die einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben länger im Unternehmen verweilen, weil sie sich letztlich wohlfühlen. Und Höflichkeit ist nichts anderes eben als die Kunst, eine Atmosphäre des Wohlfühlens zu schaffen.
Gutes Benehmen, gute Manieren im Privatleben, aber auch im geschäftlichen Umfeld, das ist das Thema von Clemens Graf von Hoyos, der heute bei uns zu Gast ist. Er ist als Leiter seiner Knigge-Akademie natürlich der Fachmann und auch als Vorsitzender der Deutschen Knigge-Gesellschaft. Das war jetzt nicht Ihr Berufswunsch als Jugendlicher. Also sie mit 10 gefragt hat, was willst du mal werden? In Ottobrunn, wo es daheim war, da haben sie jetzt nicht unbedingt gesagt, ja, ich werde der Knigge-Vorsitzende von Deutschland.
Nee, das definitiv nicht. Ich habe damals, ich glaube, mit 10 echt noch daran gedacht, ob ich nicht Akrobat im Zirkus werden könnte.
Na, siehst
könnte.
Du eben, was Gescheites, jawohl.
Genau, was Gescheites. Ja, wir hocken ja nur ein paar Meter vom Zirkus Krone entfernt.
Wir haben Zirkus Krone. Genau. In 2 Tagen kommen die Herrschaften vom Zirkus Krone zu uns.
Da würde ich auch gerne Mäuschen spielen, wenn ich darf. Nee, also da habe ich mir eingebildet, ich würde gerne Akrobat werden. Ich fand das immer wahnsinnig faszinierend, Trapez und Co. Ohne, dass ich jetzt selber aber die körperlichen Voraussetzungen wahrscheinlich gehabt hätte. Ja, und dann hat man sich viele Jahre lang keine Gedanken gemacht, was man werden möchte. Dann fand ich irgendwann mal Pilot reizvoll. Dann hatte ich damit gespielt, ob ich nicht Offizier bei der Bundeswehr werden möchte, mit dem Gedanken. Dann haben sich aber die 3 wichtigsten Frauen dagegen gestemmt. Das war meine damalige Freundin, heutige Frau, meine Großmutter und meine Mutter. Mhm. Und dann wiegelt man dagegen auch nicht auf. Und dann habe ich Brauereiwesen und Getränketechnologie studiert.
Wollten Sie Brauer werden?
Also Brauingenieur? Also Brauer selbst war jetzt nicht das Ziel, aber mein Vater hat viele Jahrzehnte mit Hopfen und Getreide gehandelt. Mhm. Und dadurch hatten wir immer die unterschiedlichsten Biere zu Hause. Und ich fand das an sich schon wahnsinnig interessant, die Vielfalt der Biere, der gesamten Bierwelt. Egal, ob sie jetzt aus China, aus Vietnam oder eben Ägypten kamen, die Biere. Wobei ich meine Lanze fürs bayerische Bier brechen muss, das ist immer noch das Beste in meinen Augen. Auch wenn sich die Belgier gerade auf die Fahne schreiben, dass sie angeblich das beste Bier hätten. Aber das hat ja nichts mit unserem deutschen Bier zu tun.
Nein, genau.
So, aber wie dem auch sei, ich hatte damals auch durch familiäre Kontakte die Möglichkeit, zu einer großen Brewery-Holding zu gehen, und habe dann überlegt, ob ich vielleicht sogar Portugiesisch lerne und noch ein Managementstudium anschließe. Und dann habe ich auch mal Wirtschaftsrecht studiert. Aber das Akademische war nicht so meins. Und vor allem bin ich dann im ersten Semester Brauereiwesen zu einem Seglerverein gekommen in Herrsching am Ammersee. Und die haben dann gesagt, ach heu, es gibt doch mal so einen Vortrag zum Thema Umgangsform. Und
du kannst es doch.
Du kannst es doch, genau. Graf. Der Seiten, genau, Graf, Seitenscheitel, no, immer ein Hemd und so. Und sowas, genau. Also total, ja. Total verklärt vielleicht auch die Sicht. Ja. Wobei ich natürlich jetzt schon auch sehr konsequent erzogen wurde, liebevoll und sowas. Ja. Und man viel Wert auf einzelne Details gelegt hat. Dankeskarten mit Füller und Co. Und das hat sich aber witzigerweise schon abgezeichnet in der ersten Klasse. Das war jetzt gar nicht so, dass ich dann im ersten Semester Brauereiwesen meinen ersten Vortrag gegeben habe, sondern ich wurde schon in der ersten Klasse vor meine Schulkameradinnen und Kameraden gestellt mit der Bitte meiner Klassenlehrerin, jetzt erklär mal ganz kurz, warum hilft man einer Dame in den Mantel, warum hält man die Türe auf, warum lässt man das letzte Stück Kuchen übrig, ehe man selber zugreift.
Das wussten Sie aber auch schon in der ersten Klasse.
Das habe ich quasi mit der Muttermilch aufgesogen.
Dann doch eben, klar.
Und ja, Bei dem Seglerverein war es dann so, das hat dann ein Münchner Sternekoch mitbekommen. Dann hat sich eine Freundin dafür eingesetzt, dass ich bei einem großen Münchner DAX-Unternehmen, und zwar nicht Wirecard, unterkomme und dort meine ersten Seminare geben konnte. Und dann noch eine große Stiftung hier in Bayern, die zu 50% von der Bayerischen Wirtschafts- und zu 50% vom Freistaat Bayern finanziert wird. Und ab da war es dann weitestgehend ein Selbstläufer.
Gell? Ja.
Genau, also es hört sich jetzt sehr verklärt und leicht an, wenn ich sage, es war ein Selbstläufer, aber irgendwie war es interessant. Die Medien sind sofort drauf aufgesprungen, dass jemand, der gerade Anfang 20 ist, noch nicht mal erkraut. Und der redet über gute Umgangsformen. Dann war natürlich auch der Adelstitel, der heute Bestandteil des Namens ist, auch irgendwo ein USP, also eine unique Selling Proposition, hat gut mir in die Karten gespielt. Und dann habe ich auch gelernt, die Karten so zu spielen, wie der liebe Gott sie mir gegeben hat oder das Schicksal oder wie auch immer. Mhm. Und ja, da hat sich das über die Jahre professionalisiert. Bin dann Mitglied der Deutschen Knigge-Gesellschaft geworden. Dr. Hans-Michael Klein, mein Vorgänger auch bei der Knigge-Akademie und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Knigge-Gesellschaft, hat mich dann sehr stark protegiert, hat mir sehr viel beigebracht, wofür ich auch heute noch wahnsinnig dankbar bin. Er ist dann leider sehr früh verstorben und 2014 wurde ich dann mit noch nicht mal 26 Jahren Vorstandsvorsitzender und konnte dann 2020 die Knigge-Akademie übernehmen. Also das hat schon irgendwie, es war immer der Weg des geringsten Widerstandes. Wobei es trotz allem nicht immer ganz leicht war. Ich erinnere mich auch an ein Geschäftsjahr 2017. Da ging es mal so ein bisschen in den Keller runter. Dann habe ich mich 2-3 Mal in meinem Leben auf die falschen Geschäftspartner eingelassen. Also so viel zum Thema Menschenkenntnis. Das ist ja auch etwas, was Knigge damals vermitteln wollte.
Mhm.
Aber ja, es fühlt sich heute sehr gut und richtig an. Und ich wüsste nicht, was ich sonst machen könnte mit meinen beschränkten Fähigkeiten, die da sind. Ich kann mir gut Namen merken und ich kann den Anschein erwecken, als könnte ich mich gut benehmen. Und damit verdiene ich halt heute mein Geld.
Offenbar gehört ein bisschen Selbstironie auch zum guten Ton. Ja schon, man muss über sich selber schon ein bisschen lachen können oder auch mal sagen können, mal bin ich blöd, also sowas. Das finde ich immer sehr entwaffnend, wenn jemand irgendwas macht und dann lacht er über sich selber und sagt, ach
große
du
Kunst.
Liebe Zeit, was ist mir denn da jetzt gerade passiert? Das nimmt doch allem die Spitze. Als Leute, absolut, die sich so vertuschen, ne? Es gibt auch Leute, die wollen das so gar nicht, die versuchen das dann so, dass man es gar nicht so merkt, dass da gerade irgendwas passiert ist. Und
Ich darf ja auch Menschen beraten in Hinsicht auf Personal Branding. Also wie werde ich denn eine Personenbrand, eine Personenmarke? Und ich halte es tatsächlich für sehr klug, wenn man eben genau das macht, zu seinen eigenen Fehlern zu stehen. Also die meisten Menschen machen daraus ja ein Geheimnis. Ja, und diese Public Persona, diese öffentliche Person, die man aber wahrnimmt, sollte möglichst groß sein. Dadurch macht man sich unangreifbar. Das heißt, man teilt Geheimnisse, man holt sich aber auch ständig Feedback ein. Also Rückmeldungen, wie habe ich denn gewirkt gerade, damit eben auch so dieser blinde Fleck in der Selbstwahrnehmung kleiner wird. Und so kann man dann eben recht erfolgreich eine Personal Brand machen. Wobei ich genau davon gerade versuche wegzukommen, weil meine Zeit ist endlich und ich komme jetzt schon auf 100 bis 120 Seminartage pro Jahr.
Oh, das ist
mit
viel,
Kind ist es dann, klar, ich doppelt so schwierig, habe mich jetzt aber auch entschieden, mal ein paar Monate als Vollzeitpapa zu Hause zu bleiben und eine Frau arbeitet wieder 100%. Genau, und alles in einem ist es jetzt natürlich die Kunst als Unternehmer zu skalieren. Und da stehe ich jetzt gerade.
Also sie kamen dazu wie die Jungfrau zum Kinde, wie man so schon sagt, haben aber dann das Potenzial erkannt und haben es weiterentwickelt und sind damit erfolgreich. Also ihr Credo, sage ich jetzt mal, was ja auch auf ihrer Website dann sehr ausführlich und gut nachzulesen ist, einfach, sie sagen, wenn jemand weiß, wie man sich gut benimmt, dann wird der auf Dauer erfolgreicher sein.
Ja, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und das einfach vor dem Hintergrund, dass dieses gute Benehmen nachhaltig ist. Ich glaube, es war Ah, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Es gibt ein Sprichwort, im weitesten Sinne heißt das, wer sich über die Grenzen des guten Benehmens hinwegsetzt, greift das sein Kapital an. Wer sich aber gut benimmt, lebt von den Zinsen des guten Benehmens.
Ja,
und der gute Ruf ist natürlich schon auch wichtig, wobei man sich auch heute theoretisch alle 3 bis 7 Jahre neu erfinden könnte. Aber so ein großer Patzer, der bleibt lebenslang. Und wenn es nur das eigene Ego ist, das dadurch angekratzt ist.
Also ich denke halt, um wieder auf Ihren Freiherr von Knicke nochmal zurückzukommen, jeder weiß, oder fast jeder weiß irgendwie, der hat da mal ein Buch geschrieben und da stand eben drin, warum man aufsteht, wenn eine Dame zum Tisch zurückkommt, warum man die Tür aufhält etc. Und da wird sich der ein oder andere denken, ja gut, das ist so ein bisschen altmodisches, verstaubtes Zeug. Also unsere heutigen emanzipierten Frauen, die wollen doch das alles gar nicht mehr so. Aber dieser Freiherr von Knicke hat eben auch ein Buch geschrieben über den Umgang mit Menschen. Und man muss den Zeitraum anschauen, in dem er gelebt hat und veröffentlicht hat. Das war Aufklärung und Humanismus. Das heißt, er hat sich dafür ausgesprochen, mit allen Menschen, privat und geschäftlich, wertschätzend umzugehen. Und es wäre ja ein Riesenthema heute.
Vollkommen
ein Riesenthema.
Richtig. Ja, und tatsächlich schwingt da so ein Irrglaube mit, dass man Knigge darauf reduziert. Es geht ums Aufstehen und in die Jacke helfen und das richtige Besteck und sowas. Tatsächlich hat Knigge nur 13 solcher Regeln aufgegriffen. Und eine davon ist, man soll Kartentricks nicht verraten, wenn man weiß, wie sie funktionieren. Was mich immer sehr freut, weil ich leidenschaftlich gerne auch zauber in meinen Seminaren und Vorträgen. Und insofern ist es immer ganz gut, wenn da die 2, 3 Leute, die den Trick kennen, ihn eben nicht verraten. Aber ansonsten hat Knigge ein Buch geschrieben, das so soziopsychologische Ansätze verfolgt hat. Und wenn man versucht, das Ganze mal zu reduzieren auf ein paar wenige Schlagwörter, dann kann man sagen, Knigge oder eine gute Umgangsform, gutes Benehmen, professionelles Auftreten, meinetwegen souveränes Verhalten, ganz gleich, wie man es nennen mag, ist stets Anlass- und Adressatengerecht. Man stellt sich also die Frage, wo bin ich gerade und mit wem bin ich unterwegs? Und das mit dem Bewusstsein um die eigene Rolle und dem Kontext, innerhalb dessen ich mich bewege. Also wer bin ich gerade in der Situation? Welche Erwartungshaltung habe ich an mich selbst? Vor allem aber auch, welche Erwartungshaltung haben meine Mitmenschen an mich in der Situation? Bin ich gerade beruflich oder privat unterwegs? Habe ich es mit anderen Kulturen gegebenenfalls zu tun? Und das immer vor dem Hintergrund der Wertschätzung und der Rücksichtnahme. Also wir haben Anlass, Adressat, Rolle, Kontext, Wertschätzung und Rücksichtnahme. Das ist so ein Modell, wie man sich Knigge nähern kann. Und das ist tatsächlich auch so die Analyse, die Meta-Analyse, wenn man möchte, von seinem Buch über den Umgang mit Menschen. Und damit kommt man aber auch zu der Erkenntnis, dass es beim Bereich Manieren, Umgangsform, Etikette nicht um richtig oder falsch geht, um gut oder schlecht, das gibt es gar nicht, sondern der Maßstab muss immer lauten, was ist denn eigentlich geschickt, was ist auf der anderen Seite ungeschickt, was wird als angemessen empfunden und was wird als unangemessen empfunden.
Das klingt natürlich jetzt, wenn wir das so formulieren, erstmal so, als ob man 2 Stunden überlegen müsste, bevor man eine richtige oder falsche Aktion macht. Ja. Ist natürlich Schmarrn. Also es geht, das ist jetzt auf sag ich mal, das, der theoretische Unterbau,
den wir
hier gerade skizzieren. Ja. Aber im Idealfall hast du diese Sachen natürlich einfach ein bisschen verinnerlicht. Also Sie müssen nicht drüber nachdenken, wen
Gelegentlich
Sie,
schon.
Naja, aber in der Regel, also im normalen Umfeld, wen Sie jetzt zuerst grüßen oder wen Sie zuerst vorstellen, das automatisiert sich dann irgendwann mal, wenn man sich damit ein bisschen auch beschäftigt, vermutlich.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Und es gibt von einem lieben Bekannten von mir, Heinrich Kammel, der ist Butler und Unternehmer, also sehr spannende Mischung auch, die Aussage, man kann sich gut benehmen aus 3 Gründen. Erstens, man hat es vielleicht gelernt. Zweitens, man hat eine gute Beobachtungsgabe und adaptiert dann einfach das Verhalten seines Umfeldes. Und drittens, man hat allgemein einfach ein gutes Gespür und vor allem für die Bedürfnisse eben seiner Mitmenschen und reagiert dann eben entsprechend.
Gutes Benehmen ist auch eine Frage der Herzensbildung.
Ganz klar.
Ja. Also ein bisschen was muss von innen da sein.
Ja.
Wer das nicht hat, weiß nicht, ob man es dem, kann man es vielleicht beibringen, aber so das letzte Schliff wird fehlen.
Auf jeden Fall. Also klar, wenn man jetzt das in dem Bereich Umgangsform mit all diesen vermeintlichen Regeln oder Empfehlungen jemanden überstülpt, dann ist er quasi der Esel mit einem goldenen Sattel, aber der Esel mit einem goldenen Sattel bleibt halt immer noch ein Esel. Das ist jetzt sehr hart ausgedrückt und ist keinesfalls despektierlich gemeint. Aber meine Kollegin Bitte Steinkamp und ich, wir haben ein Buch geschrieben, das heißt Anstand statt Ellbogen. Und darüber haben, und darin haben wir eben einmal das sogenannte 4i-Modell skizziert, das wir uns selber erdacht haben. Und wir haben versucht, die Knigge-Prinzipien in die heutige Zeit zu übersetzen. Und gerade dieser Begriff der Herzensbildung war uns auch so ein großes Anliegen, damit es eben nicht mehr nur diese äußere Form behandelt, sondern eben auch so das Innere.
Das Wollen, das Bedürfnis und das Wollen und das Können, also man kann auch Empathie dazu sagen.
Man kann auch Empathie dazu sagen, genau. Und für uns ist aber der zentrale Begriff das Ideal gewesen. Und die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Wofür stehe ich? Was gibt mir Haltung? Und auf der anderen Seite, wogegen muss ich mich dann gegebenenfalls aber auch abgrenzen? Ja, also wenn ich jetzt sage, ich bin ein besonnener Mensch, mir ist Moral wichtig, Disziplin und Loyalität und Harmonie, das beschreibt ziemlich gut mich, wobei ich das mit der Besonnenheit immer rauslasse, weil wer behauptet von sich gerne besonnen zu sein, das ist so ähnlich, wie wer von sich behauptet, man sei ein Gentleman. Ich finde, das ist eine Selbstzuschreibung, die man einfach nicht machen sollte, darüber müssen andere urteilen. Aber wenn es irgendwo unharmonisch zugeht, wenn Menschen brutal faul sind oder illoyal, dann muss ich schon sagen, macht mich das traurig und verständnislos. Und da gehe ich dann auch gerne mal in den Konflikt rein. Bei allen anderen Dingen spare ich es mir. Und das ist schon eben so dieser Punkt, so Haltung, Herzensbildung. Wer bin ich denn eigentlich für ein Mensch? Und muss natürlich dann aber auch im Sinne des Anstandes meinen Mitmenschen eingestehen, dass ich auch die mit all ihren Charaktereigenschaften und oder Charakterzügen und Eigenschaften einfach annehme. Mhm. Anstand bedeutet, seine Mitmenschen anzunehmen, einschließlich eben ihrer Charakterzüge und ihrer Eigenschaften und sie niemals bloßzustellen, zu demütigen und zu benachteiligen. Also zu sagen, das, was du glaubst oder denkst oder machst, ist per se falsch, wäre unanständig.
Mhm. Wird der Grundstück dazu definitiv in Kindheit und Jugend gelegt?
Ja, der Grundstück wird in der Kindheit gelegt, wobei jetzt gerade Ideale, die hat, oder Werte, die hat jeder Mensch. Ganz gleich, wie er aufgewachsen ist und wie gut die Kindheit gewesen ist. Und es ist dann natürlich die Herausforderung herauszufinden, was bedeutet denn eigentlich dieses Ideal für einen selbst? Was hat das für Konsequenzen im Leben, im Miteinander und Co.? Und die Erkenntnis darüber ist natürlich schon hilfreich, um eben mit seinen Mitmenschen dann geschickter und angemessener auch umzugehen.
Wir erleben ja nun, glaube ich, seit geraumer Zeit, dass es also mit den normalen Höflichkeiten des Alltags, sage ich mal, doch auch ein bisschen ein Bach runtergeht. Also so dieses Aufstehen, wenn jemand älterer in Zug oder in,
leider,
oder in Bus kommt. Jemand lässt dir die Tür vor der Nase zufallen, obwohl, weil er einfach, der meint es nicht böse, aber der ist so sehr in sich befangen, der merkt gar nicht, dass du hinter ihm gehst, wumm, knallt dir die Tür vor die Nase. Du telefonierst in einer Lautstärke im Zugabteil, dass 10 Menschen mithören müssen, ob sie wollen oder nicht. All diese Dinge, wo man zu uns früher als Kinder gesagt hat, das tut man nicht. Mhm. Und dieses das tut man nicht verliert immer mehr an Gewicht.
Ja.
So mein Eindruck, mein Empfinden, vielleicht auch als älter werdender Mensch, ich weiß es nicht.
Und Mutter.
Ja, ich weiß es nicht, aber es ist, wo ich denke, was ist denn da los?
Ja, also auch hier bin ich ganz bei Ihnen. Das hat sicherlich unterschiedliche Gründe. Also man kann zunächst mal sagen, dass Vulgarität oder das Laute und auch obszöne Auftreten lange Zeit natürlich sehr effekthascherisch alle Blicke auf einen gezogen hat. Und wer ein aufmerksamkeitsliebender Mensch ist, der hat das halt gemacht. Auffallen um jeden Preis sozusagen.
Wir haben natürlich auch die Fernsehformate mittlerweile dazu
passend genau, das entwickelt. Das berühmte Trash-TV.
Ja, Trash-TV, ja.
So, also da das funktioniert und alles, was funktioniert, oder der Erfolg gibt recht, kann man hier mal festhalten. So, gleichzeitig ist es sicherlich auch so heutzutage, dass viele Eltern bei ihren Kindern konfliktscheuer geworden sind in der Erziehung. Ich möchte das nicht allzu sehr pauschalisieren, aber das ist etwas, was ich beobachte. Und ich selber habe mir vorgenommen, in der Erziehung meines Sohnes, oder mal schauen, ob es vielleicht mehrere Kinder werden, zumindest aber jetzt mal bei dem einen Sohn, ich versuche dort Vorbild zu sein, ganz bewusst. Ich erwarte nicht, dass er etwas Bestimmtes macht, was ich nicht selber tun würde oder ihm auch konsequent vorlebe. Und zuletzt haben wir dann eben noch dieses Thema, das macht man nicht. Wir haben 3 Todfeinde des guten Umgangs. Das sind Stress, ein Mangel an Empathie und Bequemlichkeit. Und wir werden als Mensch immer bequemer. Es ist ganz egal, ob wir jetzt den Elektroroller nehmen, anstatt dass wir zu Fuß gehen, die Rolltreppe nehmen, statt die Treppe selber zu steigen, den Aufzug, was auch immer. Also wir werden als Mensch immer verwöhnter und immer bequemer. Und Umgangsformen sind zuweilen umständlich, weil man versucht, gegebenenfalls negative Umstände zu umgehen. Und das ist brutal anstrengend. Und diese Anstrengungen sind wir in vielerlei Hinsicht nicht mehr gewöhnt. Aber es sind gerade die kleinen Gesten, die eben stellvertretend für eine allgemeine Höflichkeit stehen. Mhm. Und dann noch dieser ständige Stress, dann noch der Mangel an Empathie, also wahrscheinlich auch sogar stressbedingt. Man ist die ganze Zeit nur noch bei sich und hat gar keinen Blick mehr für die Bedürfnisse seines Gegenübers. Und dahingehend versuche ich eben, meine Seminarteilnehmer und Seminarteilnehmer zu sensibilisieren und im besten Fall auch zu befähigen.
Mhm. Also wir hatten letzte Woche einen interessanten Bericht, das war ein begleitender Berufsberater für junge Menschen in einem bayerischen Landkreis. Und der hat halt versucht, so ich glaube ab Jahrgangsstufe 8 schaltet er sich da ein bisschen ein und er versucht, die jungen Menschen halt auf den Weg zu bringen, sage ich mal. Und der hält da auch so ganz simple Vorträge, wie das Bewerbungsschreiben aussehen sollte, wie es formuliert sein soll. Und der hat zum Beispiel gesagt, Leute, ihr müsst grüßen. Ihr müsst grüßen. Ihr geht wohin? Geht rein und sagt Grüß Gott oder guten Tag, je nachdem, aber ihr müsst grüßen. Und das ist ja auch was, was einem immer mehr auffällt, dass Menschen Räume betreten, in denen andere sich aufhalten und die latschen einfach rein. Gerade bei vielen Jungen, finde ich, ist es auffällig, wo man denkt, was ist denn da passiert? Warum haben denn die Eltern oder die Beziehungspersonen von diesen Menschen ihnen nicht von früh auf beigebracht, wenn du hinkommst, du sagst Grüß Gott, wenn du weggehst, du sagst Auf Wiedersehen, wenn dir jemand etwas gibt, du sagst Danke. Ja. Was? Also das, da kann man doch gar nicht sagen, dass wo hapert's? Weil da kann man doch nicht sagen, da gehen ja die Eltern nicht in Konflikt mit dem Kind, wenn sie sagen Hallo, ne?
Ne? Doch, also ja? Ich habe keine Ahnung von diesen ganzen Erziehungstheorien, aber die bedürfnisorientierte Erziehung und Co., da liest sich schon vieles sehr weich gewaschen. Also mit Autorität hat Erziehung heutzutage nur noch sehr, sehr wenig zu tun. Und manchmal braucht es aber eine klare Haltung, weil eben meine Haltung eben auch die Grenzen des Kindes sein werden zukünftig. Und zum Punkt Grüßen, verabschieden und Danke sagen. Ich habe mal meinen Großvater gefragt, er war schon weit über 90, ist mein großes Vorbild auch heute noch. Was sind eigentlich so die drei wichtigsten Dinge, die es im Leben zu beherzigen gilt? Gerade im Bereich gutes Benehmen. Und dann hat er gesagt, aufrecht dastehen, freundlich lächeln, immer höflich Bitte und Danke sagen und darüber hinaus begriffen haben, dass jeder Mensch gesehen, gehört und verstanden werden möchte. Und genau bei diesem zweiten Teil, da kann ich ja dann eben durch einen Gruß oder eine Verabschiedung schon mal sagen, ich habe dich gesehen, ich habe dich wahrgenommen, ich bin dankbar für die Begegnung. Und wenn das eben mehr und mehr ins Hintertreffen gerät, funktioniert ein gutes Miteinander in meinen Augen eben nicht mehr.
Wenn Sie erlauben, erzähle ich da eine ganz kleine Geschichte dazu aus meinem privaten Umfeld. Wir haben eine recht große Familie und wir hatten zwei, drei Latein lernende Kinder in einem gewissen Alter, vielleicht waren sie so 14, 15. Und dann haben wir gesagt, na gut, solange die Latein lernen, ist es vielleicht ganz geschickt, wenn wir mit denen mal einen Romaufenthalt machen, dass man einfach mal die Stätten anschaut, die alten Römer, damit sie wissen, woher kommt ihre Sprache, damit sie die Inschriften sehen, damit sie das einfach so ein bisschen besser verstehen, warum lernen sie das und überhaupt. Und die Kinder wollten wirklich auch von sich aus, die wollten zum Papst, weil der war relativ jung damals noch im Amt, vielleicht so das zweite Jahr, Franziskus, und ihm gesagt, sie wollen zur Papstaudienz. Und da sind wir dann hingegangen, fanden sie auch sehr, sehr beeindruckend. Und da weiß ich noch, wie heute, hält er immer so eine kleine Ansprache an die Gläubigen, die da sind, und da hat er das Thema Ehe behandelt. Und der Papst sagt, es ist nicht so schwer, sagte er, für eine funktionierende Ehe. Er sei zwar kein Fachmann, aber für eine funktionierende Ehe, glaubt er, braucht es eigentlich nur drei Worte, die man regelmäßig verwendet. Und es war Permesso, Scusi, Grazie. Also Permesso, erlaubst du, ist es dir recht? Scusi, Entschuldigung, bitte. Es tut mir leid. Und Grazie, danke. Fand ich ganz toll.
Sehr weise.
Ja, und das erzählen die uns heute noch. Da ist was hängen geblieben.
Es ist auch schön, wenn solche Botschaften verfangen. Und je einfacher solche Botschaften sind und je mehr man eben diese kruden Theorien und den Überbau runterbrechen kann, desto besser funktioniert es dann auch im Alltag.
Wenn wir hier einen Fachmann für gutes Benehmen haben, dann wollen wir natürlich auch ein paar ganz klassische Gebiete sozusagen mit ihm abarbeiten. Und zwar sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Fangen wir mal mit dem privaten an. Was sind denn, in welchen Bereichen sind so die meisten Unsicherheiten da? Sie werden ja sicher immer wieder mit den gleichen Fragen konfrontiert. Was wären das für Bereiche? Dass wir die mal kurz anreißen. Behandeln wollen wir sie dann nach den 11 Uhr Nachrichten.
Sehr gerne. Also man kann das schön clustern und zwar in die Bereiche Smalltalk, Dresscode, Tischsitten, dann aber auch den Bereich Networking oder allgemein Beziehungspflege. Dann geht es um Anreden und Begrüßungen. Mhm. Also da gibt es schon etliche Punkte, aus denen man dann eben schöpfen kann in Seminaren, Vorträgen, Einzelberatungen. Mhm. Und die Fragen sind kunterbunt. Also ja. Von wo gehört die Handtasche hin bis hin zu wie esse ich denn eigentlich Hummer, wobei das inzwischen nur noch sehr selten gefragt wird, glücklicherweise. Und meinetwegen aber auch, wie spreche ich einen Professor schriftlich an? Also wirklich unendlich viele verschiedene Punkte. Und über all dem schwingt aber immer der Anspruch, man möchte seinem Gegenüber nicht vor den Kopf stoßen und selber souverän und selbstbewusst auftreten.
Die Frage nach der richtigen Anrede, ich habe sie Ihnen auch gestellt. Und Sie sagten, ist kein Problem, wenn man es nicht weiß. Man darf das Gegenüber fragen, weil man signalisiert damit ja auch Interesse.
Ganz genau.
Und sagt, ich will es richtig machen bei dir. Also geht es da um die Titel, ob man Herr Doktor sagen muss, Herr Professor, Frau Magister? Wo liegt das Problem für Ihre Kunden, sage ich mal?
Das beginnt tatsächlich schon vor dieser spezifischen Anrede und zwar, wie adressiere ich die denn in einer E-Mail oder in einem Brief, mit welchem Gruß? Schreibe ich heute noch sehr geehrte, was ja sehr tradiert und alt für viele mehr
wirkt.
Kann ich guten Tag schreiben? Was mache ich, wenn ich das Geschlecht meines Gegenübers nicht weiß, weil der Vorname und der Nachname nicht aus unserem Kulturkreis kommt?
Also beantworten wir das gleich?
Ja, können wir gerne machen. Ja, also jetzt gerade mit dem Geschlecht, das unbekannt ist, da ist meine Empfehlung, man verwendet den sogenannten Tagesgruß, also guten Morgen oder guten Tag. In der E-Mail eher seltener guten Abend, da sollte man keine E-Mails mehr schreiben, auch wenn die Realität für viele, viele Menschen wahrscheinlich ganz anders aussieht. Also guten Morgen und dann Vorname, Nachname. Guten Morgen, Alex Huber.
Weil man nicht weiß, ob der Alex ein Mann oder eine
die
Frau
Alexandra
ist.
Ja. Oder der Alexander ist, genau. Und geht natürlich auch mit Namen, die nicht aus unserem Kulturkreis stammen. Schreibt man auch sehr geehrte, ja oder nein. Da gibt es sogar eine eigene DIN-Norm vom Deutschen Institut für Norm und die DIN 5008, die ganz klar empfiehlt. Man schreibt immer zunächst mal sehr geehrte oder sehr geehrter Herr oder Frau. Und dann aber bitte auch in der Kombination mit freundlichen Grüßen. Und das fühlt sich für so viele Menschen heutzutage unnatürlich gestellt und viel zu gehoben an, dass ich natürlich dann auch Lösungen anbieten muss. Wie kann man denn in die eine oder andere Richtung eskalieren? Wann darf ich Liebe schreiben? Wann schreibe ich Hallo? Und Hallo, sehr streng genommen, sollte man ja nur mit einem Du verwenden. Also Hallo, Frau Ahne wäre jetzt die geschickteste Variante. Mhm. Genau, und so versucht man da eben dann die ganzen Themen durchzudeklinieren und eben Empfehlungen
aber
zu geben.
Aber sehr geehrte ist durchaus noch gang und gäbe. Also es ist besser, es zu machen, als es zu lassen unter Umständen, oder?
Absolut, ja. Gerade über Unternehmensgrenzen hinweg ist das meine ganz klare Empfehlung. Und dann lotet man das Ganze aus. Gerne schreibt man ja heute auch in die Signatur Hashtag gerne per Du oder sowas. Wobei ich der Meinung bin, dass es dann zumindest mal ein Telefonat, besser noch eine persönliche Begegnung gegeben haben sollte, um dann zum Du zu kommen. Aber das
und Liebe hat sich ja sehr durchgesetzt. Liebe Frau so und so, liebe Herr so und so. Da muss dann schon ein persönlicher Bezug doch schon gut da sein.
Und man muss sich damit auch wirklich wohlfühlen. Und ich weiß ja nie, ob mein Gegenüber sich jetzt damit tatsächlich wohlfühlt. Mhm. Und insofern, wenn ich mit Liebe Herr Hoyos angeschrieben werde, dann halte ich mir offen, wenn ich gerade so das Gefühl habe, das ist jetzt eine machttaktische Strampelbewegung gewesen, dass ich gegebenenfalls auch zurück eskaliere. Zu schreiben, sehr geehrte Frau Ahne, wäre dann auch unverschämt, weil es eben nicht so ganz der Reziprozität im Prinzip der Gegenseitigkeit des Spiegels
entspricht. Damit würden Sie mich so ein bisschen in die Schranken weisen. Damit würde
ich Sie so in die Schranken weisen. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel zu schreiben, sehr geehrte, liebe Frau Ahne.
Das ginge.
Genau. Mhm. Ja, das geht auf jeden Fall.
Mhm. Haben wir das eigentlich nicht alle mal in der Schule gelernt? Hätten wir das nicht alle in der Schule lernen sollen?
Briefe
schreiben, macht man das heute noch?
Also das ist definitiv Teil des Curriculums. Mhm. Allerdings geht es ja dann wirklich hier so um Feinheiten und die zu behandeln in der Schule. Das merke ich ja selbst schon in den Seminaren, wo es dann mal gezielt darum geht. Man kann gar nicht alle Eventualitäten abdecken. Insofern arbeite ich sehr gerne eben mit Modellen und Grundsätzen und Prinzipien. Die lassen sich im Zweifel viel leichter vermitteln. Und damit hat man eine Orientierung und kann dann dank dieser Orientierung im Einzelfall auch entscheiden, wie mache ich das denn selbst? Was empfinde ich als geschickt? Was empfinde ich als angemessen? Was wird mein Gegenüber nach mit großer Wahrscheinlichkeit als geschickt und angemessen empfinden? Und insofern sich dann in Details zu verlieren, davon bin ich gar kein so großer Freund. Außer natürlich, es kommt jetzt jemand zu mir mit einem ganz spezifischen Problem. Hatte ich jetzt zum Beispiel mit einer Rechtsanwältin für Steuerstrafrecht. Die hatte so 2-3 Themen. Und dann setzt man sich da mal hin und dekliniert das gemeinsam durch. Und dann hat man da auch die bestmögliche Lösung am Ende.
Mhm. Wir schauen dann gleich nach den 11 Uhr Nachrichten mal Richtung Smalltalk, Richtung Gastgeber sein, Richtung Gastgeschenk vielleicht
gerne.
Auch. Das sind ja immer so Themen, auch aus unserem Privatleben. Bis gleich. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich, falls Sie sich erst ein bisschen später zu uns gesellt haben. Bei uns geht's heute um gute Manieren und gute Umgangsformen. Die sind wichtig im Privatbereich wie auch im Geschäftsleben. Und bei uns zu Gast ist heute Clemens Graf von Hoyos. Er ist der Vorsitzende der Knicke-Gesellschaft und hat selber die Knicke-Akademie gegründet. Und wir werden gleich so ein paar ganz klassische Themen im privaten Umfeld, später aber auch im geschäftlichen Umfeld abarbeiten. Vor den 11 Uhr Nachrichten haben wir besprochen, dass die Anrede zum Beispiel in einem Brief oder einer Mail sehr gerne immer noch sehr geehrt, Herr, sehr geehrte lauten darf. Da lieber ein kleines bisschen zu hoch als ein bisschen zu tief. Das gilt vermutlich beim guten Benehmen immer. Lieber ein Ticken zu viel als ein Ticken zu wenig.
Etikette bedeutet tatsächlich, sich ein Müh besser zu verhalten, als es Anlass und Adressat gerade von uns verhalten, um im besten Falle positiv und nicht negativ aufzufallen. Wobei es dann eben auch Menschen gibt, die sagen, lieber negativ auffallen, als gar nicht auffallen. Naja. Das ist aber so ähnlich wie Augenringe als gar kein Schmuck. Also ich bin kein großer Fan davon.
Naja. Also wir haben gesagt, wir sprechen mal über die Themen, die den Menschen so auf den Nägeln brennen, eben die Anrede in einem Brief oder einer Mail. Einladungen, Gastgeber. Was zeichnet denn einen guten Gastgeber aus?
Also ein guter Gastgeber hat Rechte und Pflichten und vor allem aber hat er großzügig zu sein und seinen Gästen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Und es ist heutzutage tatsächlich sehr einfach, ein guter Gastgeber zu sein oder auch wahlweise eine gute Gastgeberin, weil es so wenige nur noch davon gibt, dass man sich dann mit wenigen Mitteln schon gut davon abhebt. Und ich finde gerade die Begrüßung ist immer essentiell. Mhm. Jemanden namentlich schon mal anzusprechen, schön, dass Sie da sind, Frau Arne zum Beispiel. Mhm. Dann direkt die Einladung, Sie können sich hier ablegen oder aufhängen, Ihre Sachen. Sie haben die Möglichkeit, sich jederzeit hier frisch zu machen. Und was darf ich in der Zwischenzeit zum Trinken anbieten, Tee, Wasser oder Kaffee? So, das ist schon mal hervorragend. Und ansonsten hat der Gastgeber vor allem die Pflicht, seine Gäste miteinander bekannt zu machen und dafür zu sorgen, dass auch der introvertierteste Mensch auf der Veranstaltung eine gute Zeit hat.
Mhm. Ich hatte jetzt zum Beispiel gerade in den letzten Tagen hatte ich einen Fall, wo ich mich nicht wusste, ob ich mich richtig verhalte oder wie ich mich richtig verhalte. Wir waren eingeladen mit Freunden in einer kleinen, so eine, war eine kleine Cocktailbar, sage ich mal. Ne? Und da kam eine Dame rein, die kenne ich ganz lose vom Kaffee trinken wieder. In einer anderen Location, wo man sich ab und zu über den Weg läuft, dann ein paar Worte wechselt, mal ein paar Sätze miteinander, je nachdem sitzt man vielleicht sogar mal zusammen. Also wir kannten uns vom Sehen, wir nicht mal vom Namen tatsächlich, aber man hatte miteinander schon mehrfach geredet. Und die kam rein und sie war alleine. Und die hat dann hinten an der Bar Platz genommen und ich war mir in dem Moment nicht sicher, will die alleine sein? Will sie alleine bleiben? Wartet sie auf jemanden? Macht sie mit jemandem Kontakt? Ist ihr das genauso richtig? Oder sollte ich sie zu uns bitten oder zumindest das Angebot machen? Ich wusste es nicht.
Es gibt diesen schönen Spruch, der da lautet, 5 sind geladen, 10 sind gekommen, schön Wasser dazu und heißt alle willkommen. Also es gehört schon dazu, zum Menschsein dann auch eben zu sagen, schön dich zu sehen, magst mal kurz zu uns kommen, ich stelle dich mal vor. Wobei wir auch nicht die Intention dieser Dame kennen. Also vielleicht hat sie ja wirklich vor, einfach mal ganz in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken oder Kaffee. Und insofern kurz ansprechen, freundlich Hallo sagen, schön Sie zu sehen und dann aber auch natürlich mit Fingerspitzengefühl darüber zu entscheiden, passt die jetzt hier zu der Gruppe oder nicht und gegebenenfalls tut es ja dann auch so eine Ausrede wie, du, wir sind hier gerade in einer kleinen Vereinsbesprechung oder ähnliches. Und aber ich mache dich gerne die Tage mal bekannt mit den Damen.
Aber dass man sich darüber Gedanken macht, das ist ja schon mal ein Schritt.
Das ist ein riesiger Schritt, ja. Und es ist schön, dass es solche Menschen noch gibt.
Ich habe mir gedacht, was mache ich? Wie verhalte ich mich jetzt korrekt? Ja, und es sind aber so diese kleinen Sachen, die einem eben im täglichen Leben, glaube ich, ganz oft passieren.
Ich finde es übrigens, wenn ich das kurz anmerken darf, so rum viel angenehmer. Also wenn jemand aus der Gruppe zu der einzelnen Person hingeht, ich habe das nämlich jetzt auch schon mal erlebt, dass die einzelne Person dann zur Gruppe hingeht und das ist ungleich aufdringlicher. Ja? Also da weiß die Gruppe immer gar nicht so richtig, wie soll sie jetzt damit denn eigentlich umgehen. Insofern lieber in der Gruppe mal kurz checken, passt das jetzt für euch, wenn ich die mal kurz zu uns rüber einlade.
Okay.
Und dann, auch wenn nicht, ich sag mal schnell Hallo.
Ja, und was ist, wenn du jetzt eben jemanden so hast in der Situation, dass jemand zu uns kommt, wir sind jetzt zu viert oder zu sechs, wir haben uns ganz gezielt zusammengefunden und an sich ist es uns tatsächlich nicht so recht. Was wäre eine angenehme, ja, wahrscheinlich Ausrede, um denjenigen nicht zu brüskieren, der da gerne dazustoßen würde?
Also ich würde es mal mit einer Methode versuchen und weniger mit einer Ausrede. Die Methode nennt sich Inga. Interesse zeigen, Nein sagen, Grund nennen und dann eine Alternative nennen. Interesse, hey, schön dich zu sehen, ich freue mich wahnsinnig und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du super zu der Gruppe passt. Dann aber ganz klar sagen, wir sind aber hier gerade in einer wichtigen Besprechung, es geht gerade um persönliche Details. Das wäre jetzt einfach unangemessen, dich da mit in diese Gruppe mit reinzunehmen. Damit ist dann auch schon der Grund genannt und die Alternative ist, lass uns doch mal für die nächsten Tage zum Kaffee verabreden. Ja, und jeder Mensch mit Anstand wird das verstehen, auch nachvollziehen können.
Darf man denn als Gastgeber Zeiten vorgeben? Darf man sagen, also ihr kommt bitte gerne zum Kaffee, es wird vielleicht noch ein Gläschen Sekt gereicht und dann ist aber auch gut um 18 Uhr. Oder ihr kommt bitte zum Essen, wir stehen aber gern früh auf, wir fangen um 6 Uhr an, um 10 Uhr würden wir euch wieder eure Mäntel überreichen. Darf man das?
Da gibt es so viele Perspektiven, die da mit reinspielen. Und tatsächlich, ich empfinde solche Einladungen, bei denen dann eben auch ein klares Ende kommuniziert wird, als extrem wertschätzend. Ja, weil auch meine Zeit ist irgendwo endlich und ich weiß dann einfach, bis hierhin bleibe ich, das ist anständig. Und wenn man sich gerade so schön gemütlich niedergelassen hat, nochmal nach dem Espresso oder sowas, dann kann man immer noch entscheiden, ob man jetzt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde länger macht oder nicht. Aber ich finde es super, wenn dann auch eben auf der Einladung draufsteht, 22 Uhr Ende. Ja, damit kann ich hervorragend leben. Und wenn es dann aber auf der anderen Seite mal nicht so kommt und man hockt dann eben noch bis 23, 24 Uhr, meinetwegen sogar bis 4 Uhr morgens, dann war es ja auch ein schöner und erfolgreicher Abend. Das ist so die Perspektive des Gastgebers. Bitte gerne auch das Ende dieses Treffens kommunizieren.
Das darf man tun.
Das
also fühlt sich der Gast nicht willkommen, weil man gleich bevor er quasi noch da ist oder Platz genommen hat, sagt, schön, dass du da bist, aber um 10 Uhr gehst du wieder, gell?
Ja, ist halt dann doof, wenn um 21.45 Uhr erst das Essen auf dem Tisch steht, aber das hat man ja als Gastgeber dann auch besser geplant. Mhm. Ja, aber auch ein Gast sollte natürlich eine entsprechende Sensibilität haben. Zum einen darf auch der Gast immer sagen, ich freue mich riesig über die Einladung, ich habe das jetzt, ich bin demnächst zum Starkbierfest eingeladen und mit dem Herrn, ich schaffe es so gut wie nie, mich zu treffen. Da habe ich gesagt, du, ich komme gerne um 17.30 Uhr und das Ganze ging jetzt bis 22 Uhr, aber ich muss um 20.30 Uhr einen Termin wahrnehmen. Mal schauen, wie ich dann drauf bin bei dem Termin, das ist aber ein ganz anderes Thema und liegt in meiner Verantwortung. Aber ich muss um 19.30 Uhr gehen. Ich habe gefragt, passt das für dich oder ist das unverschämt und nehme ich damit jemanden anderen den Platz weg? Also auch als Gast darf ich natürlich kommunizieren, wie muss ich denn den Tag oder den Abend eben speziell gestalten. Und der Gast sollte auch immer die Sensibilität haben zu sagen, okay, so 45 Minuten nach dem Espresso oder ein paar Minuten vor Mitternacht packe ich dann einfach meine 7 Sachen und schaue, dass ich wieder gehe.
Smalltalk. Nicht nur bei Tisch braucht man ganz oft, auch bei Stehempfängen oder man geht auf eine Vernissage oder halt irgendwo mal ganz klassisch eben mit dem Glas in der Hand, wo rumsteht und so locker Kommunikation macht. Welche Themen sind wirklich tabu?
Also bei einem ersten Kennenlernen, darauf würde ich es mal beschränken, sind die Themen Religion, Krankheit und Tod, Politik, Geld und Sex tabu.
Okay, ja. Quasi alles.
Ja, das kann man ja so sehen. Es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten. Ja, also die Kunst beim Smalltalk ist eben so eine Art Eskalation zu beherrschen. Ich würde mich jetzt nicht Ihnen gegenüber in der Bahn hinhocken, Sie mustern und dann fragen, vor welchen Herausforderungen stehen Sie im Augenblick in Ihrem Leben? Ja, damit habe ich 4, 5 Stufen übersprungen und Sie denken sich, die einzige Herausforderung, die ich jetzt gerade noch habe, ist
den wegzubringen.
Den wegzubringen oder rechtzeitig auszusteigen, bevor er mich ermordet oder sowas. Ja, wo auch immer die Frage jetzt gerade herrührt. Genau, am besten fängt man immer mit situativen Fragen an. Wie war dein Start in den Tag? Wie geht es dir heute? Wann bist du das letzte Mal hier gewesen? Woher kennst du den Gastgeber? Woher kennen sie diese Location? Wie sind sie aufs Restaurant aufmerksam geworden? Und so weiter. Das sind situative Fragen. Danach kommt dann im besten, nachdem man die Tabuthemen auch ausgelassen hat, so der triviale Smalltalk. Wie geht's deinen Geschwistern? Wie geht's dem Hund? Was macht deine Frau, die Kinder? Wo wohnst du eigentlich gerade, wenn man sich länger nicht mehr gesehen hat? Und dann kommt man zum Common Ground. Man darf ruhig oder sollte vielmehr gerade zu Beginn eines Gesprächs häufig die Gesprächsthemen wechseln, um im Idealfall auf ein gemeinsames Wissensgebiet oder ein gemeinsames Interessensgebiet zu sprechen zu kommen. Und da kann man sich dann auch ruhig ein bisschen festbeißen. Ja, es darf dann 10 Minuten, 15 Minuten, eine Stunde dauern. Und am Schluss kommt dann eben dieser Big Talk. Herausforderungen, Erfolg, Veränderungen und solche Dinge. Vielleicht auch familiärere, also wirklich Problematiken, Herausforderungen. Also das wäre so die logische Eskalation eines Smalltalks.
Ideal wäre es vermutlich, wenn man Leute, gegen die sich noch nicht so gut kennen, also die sich gar nicht kennen in dem Fall natürlich, wenn man die vorstellt, dass man vielleicht gleich so eine Idee dazu gibt, wo man sagt, das ist der Hans, der ist wie du ein großer Segelfan. Sowas, ne?
Absolut.
So könnte man, dann haben die sofort ein Thema, die zwei.
Man sagt, man stellt Personen miteinander vor, indem man immer so 2, 3 Details über die jeweiligen Personen verliert. Also in Summe hat man dann 6 Details und irgendeine wird dann eben schon passen. Ja, ich habe hier diese Teilnehmerin oder diese Person kennengelernt im Rahmen eines Seminars. Ihn habe ich kennengelernt beim Gardasee-Urlaub. Sie ist leidenschaftliche Mountainbikerin, aber du bist ja auch die ganze Zeit in den Bergen unterwegs oder sowas. Also da kann man schon sehr, sehr viel Gutes tun, damit eben das Gespräch nicht so einen unangenehmen Kaltstart
Einfach so mühsam anläuft.
Verlegen, so scharf immer wieder die Luft durch die Zähne einatmet. Sondern einfach so, okay, vom Fleck weg, das ist jetzt locker flockig hier und darum geht es ja, dass man miteinander eine gute Zeit hat.
Und wie ist es, wenn man zusammen essen geht? Das ist, glaube ich, auch eine ganz Situation, die heutzutage sehr, sehr alltäglich ist. Und wir kennen es aus Italien, wir kennen es aus Frankreich. Im Prinzip kommt die Rechnung nie für den Einzelnen, sondern für den Tisch. Ja. So. Und ich glaube, in der Regel will keiner kleinlich sein. Und du sagst dann, machen wir wie immer, oder? Wir bestellen nach Gusto und wir teilen am Schluss die Rechnung. Ich bin ein großer Fan von das geht sich schon irgendwie aus.
Ja, sehe ich auch so.
Und wenn ich heute einen Kaffee habe, dann hat der andere dafür morgen vielleicht ein Eis, wo ich nichts gegen. Also das geht sich schon irgendwie aus. Genau. Manchmal nicht. Also du hast manchmal auch einen Zeitgenossen dabei, wo du sagst, okay, der hat jetzt aber so deutlich mehr konsumiert oder teurer konsumiert als die anderen, die am Tisch sitzen. Da wäre es jetzt eigentlich ein bisschen ungerecht, wenn man diese Summe auf alle einfach umlegt. Puh, was würde man da machen?
Also in dem speziellen Fall würde ich womöglich das Ganze versuchen, so hinzubiegen, dass ich demjenigen, der mehr konsumiert hat, nahelege, zumindest noch das Trinkgeld zu bezahlen. Also ich habe jetzt eine Gesamtrechnung von 100 Euro, ich habe für 30 Euro konsumiert, er hat für 70 Euro konsumiert. Mei, Spaß machen tut mir es nicht, jetzt da einen Fuffi reinzulegen.
Ja.
Und der andere legt auch einen Fuffi hin. Aber dann sagt er, okay, ich mache noch die 10 Euro Trinkgeld und dann kann ich damit schon besser leben, als wenn jetzt eben er von mir noch erwartet, dass ich einen Fünfer fürs Trinkgeld reinlege.
Und wahrscheinlich gehst du mit dem vielleicht nicht mehr so gerne essen.
Ja, auch das ist ganz wesentlich.
Das ist natürlich klar.
Viele Menschen leben mit dem Irrglauben, man müsste die wichtigsten, berühmtesten und einflussreichsten und vermögendsten Menschen dieser Welt kennen. Und dann sage ich, das per se ist schon mal so ein Trugschluss, einfach weil der Kontakt genau mit diesen Personen häufig recht schwierig ist, weil sie a, wenig Zeit haben, b, häufig auch ein Ego-Thema haben, nicht alle, aber so der eine oder andere. Und die beste Variante meines Erachtens ist, in Sachen Kontakte zuerst mal nach Sympathie zu gehen. Ja, nach der Sympathie kommt für mich das Thema Zuverlässigkeit und Leistungsbereitschaft. Also jetzt gerade, wenn ich schaue, wie ist das denn hier, vor allem im beruflichen Kontext. Und dann essentiell ist doch die Reziprozität, also das Prinzip der Gegenseitigkeit. Ich habe überhaupt kein Problem, Sie beim ersten Mal einzuladen. Das wäre mir sogar eine große Freude. Wenn wir jetzt aber feststellen während des Gesprächs, es gibt Synergien, spannende Anknüpfungspunkte, wir gehen ein zweites Mal essen, dann wäre es ja eine Frage des Anstandes auch, dass Sie dann beim nächsten Mal zahlen.
Natürlich, ja.
Ja, da gibt es immer wieder so Spezialisten, die dann sagen, na, getrennt bitte. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, das ist für mich dann nicht der richtige Kontakt. Das matcht nicht. Ja, Das sind nicht meine Überzeugungen.
Ja.
Und da distanziere ich mich auch gerne wieder. Heißt nicht, dass ich die nicht trotz allem höflich und auch freundlich behandle, die Person. Mhm. Aber da gehe ich dann schon wieder unmerklich auf Abstand.
Also wir sehen schon, wenn man ein bisschen tiefer eintaucht in die Materie, es gibt schon sehr viele Situationen, die heikel werden, was heißt heikel, aber die, ja doch, die ein bisschen heikel oder unangenehm werden können. Und deswegen wäre es ja so gut, wenn man für sich selber so einen kleinen Kompass hätte, der einen gut durchs Leben bringt. Ja. Eben so ein paar Grundideen, nach denen man sein eigenes Verhalten ausrichtet.
Ja. Also übrigens, diese heiklen Situationen, die nennt der Soziologe Mikrokrise. Ja, also ich helfe Ihnen die Jacke und ich erwische Ihren Arm nicht richtig, dann wäre das schon eine Mikrokrise. Ich sage nicht Frau Arne, sondern Frau Arne. Mhm. Also bring dann R rein.
Oh, das passiert mir ständig.
Schon wieder Mikrokrise. Mhm. Ja, und dann schmeiße ich hier meinetwegen ein Glas über die Technik im Studio und so weiter und so fort. Also das wäre wahrscheinlich schon eher eine vernünftige Krise, zumindest für ihn, den Techniker. Ja, also all das sind Mikrokrisen. Und die Kunst im Umgang miteinander ist es dann, diese Mikrokrise zu thematisieren, damit man wieder bei Null anfängt. Ja, denn viele kleine Mikrokrisen werden dann irgendwann zur großen, veritablen Krise. Und ja, man muss wirklich mit offenen Augen.
Ach so, dass man dann irgendwann sagt, oh Mensch, Mist, jetzt habe ich sie ja gar nicht so richtig, jetzt habe ich ihren Arm gerade nicht gefunden oder irgend sowas.
Ja, ganz genau. Ja, kurz sagt, thematisiert und dann, stimmt, immerhin hast du es gemerkt. Danke, dass du es thematisiert hast, angesprochen hast. Das war nämlich wirklich höchst unangenehm. Ich habe mir halb die Schulter ausgerenkt. Genau, es sind so kleine Techniken, mit denen man da eben dann souverän mit den jeweiligen Situationen umgehen kann. Es ist gar nicht die Kunst, jetzt jedem Fettnäpfchen auszuweichen, sondern eben auch mit
Humor.
Einem Fettnäpfchen oder nach einem Fettnäpfchen immer noch das Gesicht aller Parteien.
Und ein bisschen Humor hilft meistens
zu wahren,
auch weiter.
Genau. Und Humor hilft immer, also auch mein Stichwort.
Wilhelm Busch, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Männer und Frauen und das gute gegenseitige Benehmen. Die Damen wurden ja immer hofiert. Es war ja einfach auch galant. Man hilft ihr in den Mantel. Man stand auf, wenn sie an den Tisch zurückkehrt. Man übernimmt immer und in jedem Fall die Rechnung. Wie viel ist denn davon heute noch gültig und wird praktiziert und wird vielleicht von den Frauen erwartet oder eben auch gar nicht?
Also was von den Frauen erwartet wird, kann ich nur sehr schwer sagen, denn jede Frau ist ja für sich ein Individuum und hat sicherlich eigene Vorstellungen davon, was gut und was richtig ist. Was man aber durchaus sagen kann, ist, dass es heute in vielen Teilen einer feministischen Bewegung durchaus den Irrglauben gibt, dass all diese Gesten der Höflichkeit ein Zeichen der Unterdrückung sind.
Nein, das ist
und
ein Schmarrn.
Also, das ist in meinen Augen definitiv nicht der Fall. Mhm. Es kommt aus dem Selbstverständnis eines Ritters heraus, dass er eben der Dame ein hohes Maß an Ehrerbietung zuteil werden lässt.
Das ist das höfische Mittelalter.
Das höfische Miteinander, die Höflichkeit, genau. Und da ist es eben durchaus so, dass man eben der Dame, die ohnehin schon eingeschnürt gewesen ist, also sprichwörtlich eingeschnürt gewesen ist, ein Korsett eben mit dem Mantel half. Oder dass der Herr einen Kniefall gemacht hat und ihr die Hand küsste, als Zeichen wirklich zutiefster Ergebenheit und höchster Ehrerbietung. Mhm. Ja, und natürlich kann man diese ganzen Gesten auch ins Gegenteilige verkehren, wenn man das möchte, oder anders deuten. Aber heute ist es die Kunst, Optionen anzubieten, als Herr der Dame. Übrigens ist Höflichkeit keine Einbahnstraße. Also ich lasse mir auch von Damen gerne in den Mantel helfen. Ja. Damit habe ich kein Problem, genauso wie Türe aufhalten und Co. Und da merke ich aber immer wieder jetzt im Bereich Social Media, wenn ich solche Themen propagiere, dass es da ganz klare Vorstellungen gibt, vor allem seitens der Herren. Nur der Herr öffnet der Dame die Türe und nicht andersrum. Und Ladies First und sowas, was ja ohnehin das größte Missverständnis überhaupt im Bereich Höflichkeit überhaupt ist. Ladies First gibt es eigentlich streng genommen nur auf Booten und in privaten Räumlichkeiten, wo man sich auskennt. So, aber um jetzt mal über das Angebot zu sprechen, das ich als Herr machen kann. Zu fragen, darf ich Ihnen helfen, ist in meinen Augen schon ungeschickt. Warum? Mhm. Nicht nur die Damen, sondern auch die Herren sind derart stolz und eitel, dass sie die fremde Hilfe nur ungern annehmen. Das gilt sicherlich nicht für alle. Es gibt auch einige, die das wirklich dann charmant gerne annehmen. Aber gerade da bekommt man dann häufig den Rüffel, nee, lass mal, ja, kann ich selber. Mhm. Wenn ich hingegen aber sage, ich helfe Ihnen geschwind, und ich habe jetzt nur den Mantel der Dame auf meiner Hand.
Also die aktive Formulierung, nicht die Frage, sondern aktiv, ich helfe Ihnen mal kurz.
Ich habe jetzt nur den Mantel aber in der Hand. Kann die Dame noch immer entscheiden, nehme ich den Herrn jetzt den Mantel aus der Hand und ich als Herr habe lediglich eben den Mantel angeboten, ja, also vom Garderobenständer ihr in die Hand gedrückt. Oder aber sie stellt sich jetzt eben so hin, dass ich ihr erst den linken und dann den rechten Arm oder umgekehrt helfe. Und dann hat sie eben, ist sie eben die gesamte Strecke gelaufen, wenn man so möchte. Mhm. Ja, und so ist es bei fast allem, ja. Und auch sprachlich müssen wir da lernen, wieder exakter uns auszudrücken. Wenn ich eine Dame auf einen Kaffee einlade und ich sage, ich würde dich wahnsinnig gerne auf einen Kaffee einladen, dann kommt es hier schon mal auf die Tonalität drauf an, inwieweit schwingt denn da vielleicht noch etwas anderes mit? Mhm. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich würde sie so gerne mal auf einen Kaffee einladen oder ich würde sie so gerne mal auf einen Kaffee einladen.
Ja,
das sind zwei unterschiedliche Fragen, natürlich, obwohl sie im Wortlaut gleich sind.
Und jede Frau versteht sofort,
was jede gemeint Frau, glaube ich, ist. Jede weiß sofort, was gemeint ist. So, und wenn ich jetzt aber sage, ich lade ein, dann habe ich eine Einladung formuliert. Das bedeutet aber auch, die Dame darf, wenn sie sich damit wohlfühlt, sich zurücklehnen und sich von mir einladen lassen. Und ich erwarte da überhaupt keine Gegenleistung. Egal welche Art übrigens. So, und wenn ich jetzt aber sage, lassen Sie uns mal auf einen Kaffee treffen, habe ich ja schon gesagt, okay, es ist keine Einladung oder es schwingt mit, es ist keine Einladung und es steht allen Parteien frei, für sich selber zu zahlen. Die Dame kann den Herrn einladen, der Herr kann die Dame einladen, jederzeit getrennt, wie auch immer. Ja?
Alle aber Optionen offen.
Alle Optionen offen, ja. Wenn sich die Dame eben unwohl fühlt, sich vom Herrn einladen zu lassen, dann sagt sie, nee, ich zahle lieber für mich selber und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, Anstand bedeutet, seine Mitmenschen anzunehmen, zu akzeptieren, einschließlich ihrer Eigenschaften und Charakterzüge.
Mhm. Also es geht darum, es dem anderen sich so zu verhalten, dass sich der andere wohlfühlt.
Ja, genau. Also
das ist der Punkt.
Der
andere soll sich wohlfühlen. Egal in welcher Situation. Ob er zu mir als Gast kommt, ob wir uns irgendwo treffen, ob wir einander vorgestellt werden, ein bisschen Smalltalk machen, ob ich sage, komm, lass mal Kaffee trinken gehen, gucken, lass uns mal treffen. Der andere soll sich wohlfühlen. Ja. Und in dem Moment, wo er sich nicht wohlfühlt, ist vielleicht Handlungsbedarf geboten oder mache ich vielleicht was falsch. Kann man es so simpel auf den Punkt bringen?
Perfekt ausgedrückt. Ja. Ich glaube, nur Knigge selbst hat das nochmal im Januar 1792 noch eine Spur eleganter ausgedrückt. Da sagte er nämlich, hier Anstandsregeln sind jetzt gar nicht so mein Thema. Mir geht es darum, wie ich als Mensch auf dieser Welt froh werde und zugleich all meine Nebenmenschen froh und glücklich mache. Ja, ich muss mich selber gar nicht aufopfern, um froh zu werden, sondern gerade in diesem harmonischen Miteinander, da liegt doch dann eben die Freude des gesamten Seins.
Ich glaube, das Thema Kleidung stünde uns noch ganz gut zu Gesicht, wenn wir da noch das ein oder andere Wort dazu verlieren. Ich darf mal kurz erzählen, wie Sie heute gekommen sind. Also Sie haben ein Hemd, Sie haben eine Krawatte und Sie haben einen V-Pulli in Weinrot drüber. Relativ formell. Also ohne Krawatte gehen Sie selten zu beruflichen Terminen?
Ich würde es gerne behaupten. Allerdings muss ich Ihnen die Wahrheit erzählen. Ich habe zu Hause nur weiße Hemden.
Mhm.
Mit Umschlagmanschette, aber mit zwei unterschiedlichen Kragenformen.
Nämlich?
Einmal mit einem sogenannten Teppkragen, den trage ich heute, und dann noch so einen Haifischkragen.
Ja.
Jetzt hatte ich aber nur noch ein sauberes Hemd zu Hause, das gebügelt war, eines mit Teppkragen. Und ich finde, einen Teppkragen zu tragen ohne Krawatte schaut saudoof aus,
das
deswegen habe ich heute die Krawatte angezogen. Genau, sonst hätte ich
also Sie hätten sich auch getraut ins Radio, auch ohne Krawatte. Ja. Jetzt sind wir doch schon wieder beim Thema. Gilt auch hier lieber ein bisschen overdressed als underdressed. Also lieber hat die Dame vielleicht ein Absätzchen an und irgendwo ist ein kleiner Glitzer am Kleid, als sie kommt in Sportschuhen und weißen Jeans und sagt, oh, verflixt, wo ist da der gute Mittelweg?
Also ob es jetzt wirklich der Absatz sein muss und der Glitzerstein, da bin ich sogar eher dagegen.
Mhm.
Ich würde aber behaupten, ja, eine gute Passform, eine gute Stoffqualität und eine gute Verarbeitungsqualität machen jedes Outfit ungleich besser. Und ja, man kann eigentlich fast nicht zu gut gekleidet sein oder zu formell. Wobei, ich war jetzt kürzlich auf einer Beerdigung, da bin ich im schwarzen Cutaway hingegangen. Und danach sollte ich noch, es hat dann aus Zeitgründen nicht geklappt, zu einem Orchester, also zu einer Vorstellung hier, zu einer klassischen gehen. Und da habe ich schon gedacht, okay, also ich werde garantiert der Einzige sein, der jetzt in der Isarvollharmonie da im schwarzen Cutaway sitzt, mit Krawatte und Co. Alle anderen werden wahrscheinlich in Jeans und Pullover kommen. Da hätte ich mich dann womöglich auch selber nicht so hundertprozentig wohlgefühlt. Mhm. Und das hat schon Knigge gesagt, man ist in Gesellschaft verstimmt, wenn man in falscher Ausstaffierung auftritt. Mhm. Ja, es ist gar nicht so sehr, dass die anderen das jetzt so argwöhnisch betrachten, sondern man selbst fühlt sich dann einfach nicht so hundertprozentig wohl, wobei ich auch da sagen muss, die Kunst ist es dann schon, das so, neudeutsch würde man sagen, zu ownen, also einfach zu verkörpern und dazu zu stehen, was ich jetzt gerade anhabe. Und ja, auch bei Kleidung gilt, lieber eine Spur formeller als zu informell.
Es gibt ja da auch so diese Regeln, vermutlich auch gerade im Business, im Geschäftsbereich, dass man eben sagt, also mir haben wir mal gesagt, schwarz eigentlich nur zur Beerdigung. Die Herren tragen Grautöne und Blautöne vielleicht auch noch. Ich glaube, braun ist auch nicht so gern gesehen. Ja. Was raten Sie denn da Ihrer
Kundschaft?
Das
ist eine sehr wichtige Betrachtung.
Ja.
Also gerade beim Thema Kleidungsvorschriften kann man sich viele, viele Feinde machen. Ja, also wir hatten mal ein Interview zum Thema Jogginghose. Danach hat es bei uns 1- und 2-Sterne-Bewertungen gehagelt von irgendwelchen Menschen, die sich angegriffen fühlen, weil sie eben die ganze Zeit Jogginghose tragen. Man kann aber das Thema Dresscode viel abstrakter betrachten. Also zunächst mal die Frage, warum sind Dresscodes denn eigentlich wichtig oder Kleidung? Und da kann man ins Land führen, die USA. Steht nicht für United States of America, sondern für Uniformität. Denn Uniformität macht unangreifbar. Man wird sehen, dass sich in Unternehmen die meisten Menschen aneinander angleichen im Kleidungsstil. Warum? Weil Uniformität unangreifbar macht. Und wenn jetzt 10 Leute im einheitsgrauen Anzug kommen oder meinetwegen auch in weißen Sneakern mit Jeans und Hoodie und nur einer kommt dann eben im Anzug, oder im roten Anzug, dann ist es wahrscheinlich derjenige, der am Ende gemobbt wird. Das ist leider so ein Mechanismus, den ich nicht gut heiße, aber ihn zu verstehen hilft schon mal, sich besser zu kleiden. Das zweite ist das S, USA, Sachlichkeit. Ich versuche mich selbst zurückzunehmen, um den Geschäftsgegenstand an sich in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja, und das sind nicht meine Kleidung ist wichtig, sondern das Thema, das ich mit dir habe.
Ganz genau, deswegen habe ich mir vorhin bei Scholz und Merz so schwer getan, zu sagen, es ist von Wichtigkeit, ja, bis zu einem gewissen Grad und gerade auch beim ersten Eindruck und es kann ablenken, aber es darf nie das dominierende Thema sein. Und gerade in der Politik, man sieht es bei unserer aktuellen Außenministerin, ist es das viel zu häufig. Aber es sind auch teilweise hausgemachte Probleme. Sondern das A steht für Albert Mehrabian. Albert Mehrabian ist ein iranischstämmiger amerikanischer Forscher, geboren 1933, der herausgefunden hat, schon in den 70er Jahren, und es hat sich seitdem immer und immer wieder bestätigt, dass der Erfolg des ersten Eindrucks zu 55% rein auf Äußerlichkeiten liegt. Nur 38% sind Gestik, Mimik und Stimme und 7% sind der Inhalt des Gesagten. Und ich finde, dieses Wissen sollte man sich zunutze machen.
Oh ja.
Wenn man nämlich frisch frisiert mit einem freundlichen Lächeln, aufrechten Gang und festen Händedruck auf eine Person zugeht und sagt, habe ich immer noch 93% Erfolg auf der Skala. Also das darf man nicht leichtfertig
verschenken. Wenn man jetzt
sogar
noch richtig und verständlich spricht,
hat man die 100%. Ja? Also das darf man einfach nicht verschenken hier. Und ja klar, dann gibt es noch viele weitere Betrachtungen. Wie möchte ich wirken? Möchte ich kompetent wirken? Möchte ich wie eine Autorität erscheinen? Möchte ich mich integrieren? Also dazugehören auch von der Kleidung her, da möchte ich mich durch Distinktion willentlich, wissentlich absetzen von allen anderen. Und das sind so Fragen, die ich mir stellen sollte, bevor ich morgens in den Kleiderschrank greife. Und am wichtigsten ist aber für mich die Frage tatsächlich, habe ich Kundenkontakt? Mhm. Ja oder nein?
Ja.
Dann die Frage, wie hoch ist meine Position? Wie konservativ oder kreativ ist meinetwegen die Branche? Wie ist die gesamte Unternehmenskultur? Und das sind so die Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Ich tue mir schwer damit, konkrete Vorgaben zu machen. Sie haben recht. Blau und Grau, Anthrazit sind so die Farben im Business. Aber da tut sich natürlich gerade auch bedingt durch Corona nicht zuletzt sehr viel.
Mhm. Und es ist natürlich trotzdem so, dass wenn zum Beispiel ein Bankberater, wenn es ums Thema Geld geht, ja, ich weiß nicht, ob der nicht der kann kompetent sein, wie er will. Ich glaube, dass er bei den meisten Kunden verlieren würde, wenn er im Hawaii-Hemd und mit orangefarbenen Sneakers vor ihnen steht. Dem würde man schlichtweg die Kompetenz absprechen, auch wenn er sie hat. Weil ich glaube, die Menschen denken da schon, also da nehm ich uns beide jetzt gar nicht aus, wir denken da einfach schon auch ein bisschen in Mustern oder Rastern oder was wir halt so im Kopf haben. Denken, weiß der wirklich, was der mit meinem Geld macht?
Hinter Kleidung steckt halt eben auch immer die sogenannte Kompetenzvermutung. Kleidung und Kompetenz hat nichts miteinander zu tun, aber Kleidung steht auch für eine Kompetenzvermutung. Und wenn jetzt dieser Herr im Hawaii-Hemd mir Daytrading beibringen würde, also das Geldverdienen an der Börse, und der sitzt dann den ganzen Tag an seinem Pool auf in seiner Villa auf Mallorca, dann würde ich sagen, hat er wieder die Kredibilität, die Glaubwürdigkeit, die es braucht, um mir das beizubringen. Wenn ich jetzt aber Kunde einer Privatbank bin, und da hatscht er mir jetzt in orangenen Sneakern und Hawaii-Hemd entgegen, muss ich sagen, das entspricht nicht so ganz meinen Erwartungen. Erwartungsmanagement ist ein Thema, das wirklich sehr eng auch mit dem Thema der Höflichkeit verbunden ist.
Diese ganzen Benimmsachen im Beruf, Geschäftsessen zum Beispiel, ist ja auch, glaube ich, nach wie vor so eine kleine Falle, wo man große viel Falle. Falsch machen kann, eine große Falle sogar. Das ist schon gut, wenn man da weiß, wie man gut durchkommt. Ne?
Ja, also da trennt sich tatsächlich Spreu von Weizen häufig bei so Geschäftsessen. Es kann ja sein, dass ich jetzt ein Dinner zum Auftakt eines Projektes habe mit einem Kunden oder welchem Stakeholder auch immer. Oder ist es mal zwischendurch auf halber Strecke des Projekts oder meinetwegen auch ganz am Schluss. An jeder dieser Stationen kann sich entscheiden, möchte ich mich mit diesen Personen nochmal in der Öffentlichkeit blicken, ja oder nein. Und je nachdem, wie er sich benommen hat, also das Härteste, was ich mal erlebt habe, war in Dresden. Da hat ein, wie versuche ich das jetzt möglichst anonym auszudrücken, ein ausländischer Politiker einer Servicekraft auf das Gesäß gehauen und meinte, er sei in Zimmer 26.
Mhm. Ja, oh.
Und das ist jetzt natürlich schon brutal, also auf der Skala tief im roten Bereich dessen, was man einfach nicht tut. Aber es können auch andere Kleinigkeiten sein. Ja, ein unhöflicher Umgang mit den Servicekräften im Allgemeinen. Das muss ja nicht gleich der Klaps aufs Gesäß sein oder sowas. Wer die Servicekräfte von oben herab behandelt, da stellt man sich zu Recht die Frage, und das hat schon Muhammad Ali gesagt, würden die mich jetzt gerade genauso behandeln? Hier meine Gäste, der Kunde, wer auch immer, wenn ich jetzt in der Situation der Servicekraft wäre. Mhm. Und ja, also da trennt sich für mich nach tiefster Überzeugung Spreu vom Weizen.
Mhm. Wer kommt denn auf Sie zu? Gehen wir mal wirklich auf Ihren Lebensunterhalt ein, den Sie ja mit Ihrem Wissen und dem, was Sie da weitergeben, verdienen. Ist es mittlerweile hauptsächlich Geschäftsbereich oder sagen Sie, ist schon noch privat auch dabei?
Also auch ich muss von irgendetwas leben und deswegen ist es ganz klar der Geschäftsbereich, mit dem ich heute mein Geld verdiene. Also B2B, wie man neudeutsch sagen würde, jetzt mit einem Endkunden in Kontakt zu treten. Also es kommen viele Endkunden auf mich zu, vor allem durch meine mediale Reichweite bei Instagram und TikTok. Es sind bald 450.000, 500.000 Leute, die mir dort folgen. Kommt es schon immer wieder vor? Genau, aber die muss ich auch ganz klar sagen, das hier ist mein Angebot, das kostet so und so viel. Wenn es für Sie als Privatperson in Frage kommt, dann sehr gerne. Andernfalls empfehle ich Ihnen, schauen Sie weiterhin meine Videos an. Ich greife auch gerne mal Ihre Frage auf. Aber bei mir sind es tatsächlich eben Unternehmen, die sich mit mir auseinandersetzen oder mich bestellen.
Wollen die das für Ihre Mitarbeiter? Sagen Sie, halten Sie mal einen Vortrag, machen Sie mal Schulung. Was wollen die dann konkret?
Also ich gebe immer mehr Vorträge, sogenannte Keynote-Speeches und Co., einfach weil es ein omnipräsentes Thema ist und sich anbietet, ganz gleich, in welcher Branche man jetzt eben arbeitet, weil überall geht es um den Umgang mit Menschen. Und gleichzeitig aber ist so, dass in meinen Augen beste Angebot, ein zweitägiges, fast 20-stündiges Angebot, weil ich da einerseits eben dafür sorgen kann, dass die Teilnehmenden sensibilisiert werden, aber auf der anderen Seite auch befähigt werden und zu meinen Kunden.
Also was mitnehmen da.
Also wirklich was mitnehmen und was sie dann am nächsten Tag schon im Berufsalltag umsetzen können. Und um über die Zielgruppe letztlich zu sprechen, die hat sich herauskristallisiert in den letzten Jahren. Es ist tatsächlich das Bankwesen, Kanzleien, ganz gleich, ob es Wirtschaftsprüfungskanzleien sind oder Rechtsanwaltskanzleien, Unternehmensberatungen sehr viel und auch Pharma aufgrund des Außendienstes.
Aber geht es darum, sind es Menschen, die mit anderen in Kontakt treten oder geht es schon auch immer um das Miteinander im Betrieb?
Und das ist eben das Spannende. Wir sitzen da wirklich an einer hochinteressanten Schnittstelle zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Organisationsentwicklung. Was dem Einzelnen nützt, nützt dem Team. Was dem Team nützt, nützt dem Unternehmen. Und was dem Unternehmen nützt, nützt im besten Falle auch dem Kunden. Also wir sind hier wirklich in einer spannenden Schlüsselposition. Und ich hoffe, dass das jetzt auch, oder ich stelle fest, dass das mehr und mehr erkannt wird. Früher hat man Kommunikationsseminare gebucht, man Körperspracheseminare, Präsentationsseminare gebucht. Das ist auch nach wie vor so. Aber ich finde es zu eindimensional, weil der Blick damit immer auf sich selbst gerichtet ist. Kommunizieren kann letztlich jeder, aber man muss ja auch sicherstellen, dass die Botschaft ankommt bei meinem Gegenüber. Und dann sind wir eben bei der Interaktion, beim aufeinanderbezogenen Handeln. Und das ist genau eben die Lücke, die ich schließe. Es ist trotzdem hilfreich, Seminare zum Thema Körpersprache und Kommunikation und dergleichen zu besuchen. Aber wir sind eben wirklich diejenigen, die sagen, wir sind hier beim Beziehungsmanagement, aber auch die Beziehung zu sich selbst und nicht nur zum Mitmenschen, welcher Art auch immer.
Mhm. Warum macht Ihnen das Spaß? Weil Sie wirken so.
Ja.
Also so, wie Sie drüber sprechen und wie Sie erzählen. Und Sie wirken so, als ob es Ihnen wirklich auch Spaß macht, es zu vermitteln.
Das freut mich zum einen natürlich sehr, dass das auch bei Ihnen ankommt. Und das entspringt wahrscheinlich meiner eigenen Persönlichkeit. Ich heiße Clemens mit Vornamen. Clemens der Sanftmütige. Dann habe ich Judo gemacht, der sanfte Weg. Das entspricht einfach komplett meinem Naturell, das, was ich auch heute vermitteln darf, als Angebot formuliert habe für eine freie Wirtschaft. Und ich bin überzeugt wirklich vom Nutzen. Also wir haben jetzt so mehrere Beispiele, wo wir gezeigt haben, ein Seminar mit uns sorgt dafür, dass einzelne Mitarbeitende eben nicht das Unternehmen verlassen, dass der Konflikt innerhalb der Mitarbeitenden, ohne dass man jetzt so klassische Konfliktseminare macht oder dergleichen, ad acta gelegt werden können, dass man dann wieder zielgerichtet miteinander arbeitet, dass man vielleicht einen Kunden zurückgewinnt. Hat ein großes Thema mit einem Automobilzulieferer aus dem Schwäbischen, der einen englischen Kunden verloren hat, ein Seminar mit mir, und tatsächlich kam der englische Kunde wieder zurück. Also wir können hier schon wirklich sehr, sehr große Erfolge vorweisen. Und das erfüllt mich. Ja. Ja, mein Wissen teilen zu dürfen, Menschen von meinem Thema zu begeistern, das ist genau das, was ich gerne mache.
Das spielt natürlich auch eine große Rolle, denke ich, in Ihrem Betätigungsumfeld. Diese unterschiedlichen Nationalitäten, unsere Geschäftswelt ist global, die ist international, und du musst halt wirklich wissen, einfach wissen, das musste jemand mal sagen, was du nicht machst oder schon machst, wenn du zum Beispiel auf einen asiatischen Kunden triffst, weil die in vielen Bereichen ganz anders agieren als wir. Oder vielleicht schon der Italiener, der Franzose, das muss man wissen.
Ja,
das muss einem jemand sagen.
Sehe ich ganz genauso, und wir sind auch tätig in Beijing, also Peking in China. Gibt es eine Dependance, und in Bangalore, Indien. Und da können wir eben zwei Dinge abbilden. Wir können zum einen eben den deutschen Manager, die deutsche Managerin dafür sensibilisieren, wie der Umgang eigentlich in Indien funktioniert. Genauso können wir aber in Indien die Angestellten sensibilisieren, wie funktioniert denn eigentlich der Umgang mit den Deutschen. Gleiches natürlich für China. Das sind jetzt gerade für uns die spannendsten Märkte. Es gäbe natürlich noch Lateinamerika mit Kolumbien und Brasilien und Co. Oder auch die USA, aber dort ist der Markt schon weitestgehend besetzt. Ja, und insofern, wir versuchen Lücken zu schließen.
Sehr schön. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Es war ganz spannend, Ihnen zuzuhören. Und ich glaube, man muss Ihnen nicht viel Erfolg wünschen. Doch, wünscht man immer. Aber ich glaube, dass so wie Sie brennen für dieses Thema, und Sie haben es ja gesagt, leider erfordert es die Zeit, dass man sich mit diesem Thema auch wirklich auseinandersetzt. Und das große Stichwort Wertschätzung für andere, dass das wieder mehr Raum greift, das ist schon schön. Danke, dass Sie da aktiv sind, und weiterhin alles Gute für Sie. Schön, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich sehr herzlich, und ich habe mich ausgesprochen wohlgefühlt bei Ihnen.
Die Sendung für alle, die es interessiert, als Podcast auf unserer Seite zum Nachhören oder weiterempfehlen. Vielen lieben Dank.